Ich lese eine Geschichte aus dem Alten Testament, die auch die Gemeinde, die letzte Woche hier war, schon gehört hat. Das ist nämlich die Geschichte, aus der unsere Jahreslosung stammt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich habe gedacht, es ist eigentlich eine merkwürdige Geschichte, aber es ist eine Geschichte, die wiederum zeigt, was auch schon Weihnachten ich betont habe und auch Silvester, dass wir in der Bibel feststellen, die Geschichte Gottes mit Menschen, die trifft in unseren Alltag, in das ganz normale Leben. Da lese ich aus dem ersten Buch Mose Kapitel 16. Das ist die Abrahamsgeschichte, Abraham, den Gott ausgesucht hat, mit ihm eine besondere Geschichte zu beginnen. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und sie sprach zu Abraham: Siehe, Gott der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie Kinder bekomme. Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm sie ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie dem Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie schon 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. Und er legte sich zu Hagar und die wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, da achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Du tust Unrecht an mir, denn ich habe meine Magd dir gegeben und nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen uns. Da sprach Abraham: Siehe, deine Magd ist doch in deiner Hand. Tue, wie es dir gefällt. Und als Sarah sie nun demütigen wollte, da floh sie vor ihr. Der Engel des Herrn aber fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, nämlich bei dem Brunnen am Weg nach Schur, und sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du denn her und wo willst du hin? Und sie sprach: Ich bin vor meiner Frau, also vor meiner Herrin Sarai, geflohen. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr: Kehr um. Kehre um zu ihr und demütige dich unter ihrer Hand. Und sprach zu ihr: Ich will dich segnen und deine Nachkommen mehren, dass sie vor Menge nicht gezählt werden können. Und sprach weiter zu ihr: Siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären, den sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wird gegen jedermann sein und jedermanns Hand gegen ihn, aber er wird all seinen Brüdern zum Trotz wohnen. Da nannte sie den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du Gott siehst mich. Indem sie nämlich sprach: Gewiss habe ich hier den gesehen, der mich angesehen hat. Und darum nannte sie den Brunnen dort einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Dieser Brunnen ist zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn und nannte ihn Ismael. Ja, eigenartig berührt bleibt man da zurück, nicht? Ist auch eine Geschichte, die, muss ich mal sagen, in der Bibelauslegung so richtig heiß umstritten ist, weil es natürlich da dann Leute gibt, die sagen, vor allen Dingen so aus der Emanzipationsbewegung natürlich, das ist ja ungeheuerlich, was die Bibel da berichtet. Also da wird jetzt ja einfach die Hagar und dann ist man aufgebracht. Sicherlich ist was dran, sicherlich ein Stück zurecht. Ich möchte nur mal einwenden, dass wir natürlich heute in einer Welt leben, wir fühlen uns ja immer moralisch überlegen, nicht? Anderen Kulturen, anderen Zeiten. Was hier beschrieben wird, wir kennen das auch, das heißt dann Leihmutterschaft. Mit all den Problemen, die das auch hat. Wir brauchen nicht meinen, wir hätten unsere Welt nun so eindeutig und viel besser gestrickt. Wir haben dieselben Probleme, die seit Jahrtausenden da sind. Und was hier in der Bibel berichtet wird, ist ja nicht ein Akt von, ja fast, also manche sagen, das ist ja fast eine Vergewaltigung. Nein, ist es gewiss nicht. Denn wir lesen ja in dieser Geschichte, dass Hagar an einem Punkt dann flüchtet, nicht? Sie hält das da nicht mehr aus. möchte ich noch gleich was zu sagen. Das heißt aber, sie konnte flüchten. Und wir lesen in der Geschichte sehr knapp beschrieben, aber doch detailliert, dass Sarah zuerst mit Abraham spricht. Da machen die beiden das erst einmal miteinander klar. Und dann sagt Abraham, ja, okay. Und dann steht da, dass Hagar dann Abraham zur Frau gegeben wird. Das ist ein Rechtsgeschäft. Wer weiß das heute aus alten Texten aus dem vorderen Orient, dass solche Rechtsgeschäfte gar nicht so selten waren. Denn wenn in einer Familie, vor allen Dingen in einer reichen Familie, der Stammhalter fehlte, das war ein Problem, nicht? Und da ist das geregelt. Man kann das auf so einem Stein finden. Das ist eine Steinstele und da gibt es in drei alten orientalischen Sprachen werden diese Gesetzestexte übersetzt. Also wir können davon ausgehen, dass hier ein Rechtsgeschäft gemacht wird und dass Hagar dann aber, wie wir in der Geschichte lesen, wahrscheinlich die Hoffnung hatte, dass sie dadurch, dass sie den Stammhalter zur Welt bringt, sozial aufsteigt. Und das ist ja auch ganz natürlich, nicht ganz menschlich. Ich möchte noch mal etwas sagen zu diesem Thema Liebesheirat, wie wir das heute so kennen. Das ist natürlich auch heute in vielen Kulturen noch ganz anders. Und ich habe vor Jahren mal einen Bericht im Fernsehen gesehen, das war interessant, da war eine über 90-jährige Chinesin, die ist da interviewt worden. Ich glaube, das war Arte oder so. Und da merkte man, dass die Journalistin, die dieses Interview führte, nun immer darauf hinaus wollte, dass diese Frau doch total unglücklich, eigentlich ein unglückliches Leben haben musste, weil sie nämlich verheiratet worden war von den Eltern, nicht? Vor 1900 und. Und dann sagte die, das ist bei uns so. Und dann wurde nochmal nachgestoßen, ja, aber das ist doch furchtbar und so, haben sie sich da nicht gewehrt innerlich. Und dann sagte diese über 90-jährige Frau, ja, auf die Idee wäre sie gar nicht gekommen, weil das ist ja üblich gewesen und in dem ganzen Umfeld. Und sie hat dann gesagt, meine Eltern, sie hatte gute Eltern, einen guten Vater auch und sagte, mein Vater liebte mich, das wusste ich ja auch und ich dachte, der wird mir keinen schlechten Mann aussuchen. Und dann merkte man richtig, obwohl man die Journalistin gar nicht sah, die das Interview führte, wie sie völlig aus dem Konzept geriet, weil nun ihr Weltbild ins Wanken geriet und sagte, na ja, aber wenn man doch denjenigen gar nicht kennt und liebt. Und dann sagte die, ja, wir haben dann geheiratet und die Liebe, die kam dann. Da war die dann raus, die Journalistin. Also ich möchte jetzt kein Plädoyer halten für diese Formen. Ich möchte nur sagen, dass wir vielleicht etwas doch überlegen sollten, ob das, was bei uns üblich ist und was wir für richtig und für Menschenrecht erachten, das Einzige ist und immer das einzig Richtige. Und vor allen Dingen, ob das, und das ist ja noch die entscheidendere Frage, ob das der einzige Weg zum Glück ist. Denn wir leben ja heute in einer Welt, wo jeder sich seinen Ehepartner selber aussucht und wo keiner verheiratet wird. Und wenn ich mich dann so umgucke, wie groß das Glück ist, dann muss ich sagen, dass wahrscheinlich bei dieser alten Chinesin das nicht schlechter am Ende abgeschnitten hat, als in vielen Beziehungen, die wir hier kennen und die dann scheitern und wo dann viel Herzeleid auch ist. Also was will ich sagen? Ich will sagen, wir leben in einer Welt, die kompliziert ist, die schwierig ist. Wir leben einen Alltag, aus dem wir manchmal ausbrechen möchten, auf der Suche nach dem perfekten Glück und es aber nicht können. Und wir leben alle ein Leben, das auch davon geprägt ist, dass wir natürlich unsere persönlichen Wünsche, unsere Vorstellungen gerne umsetzen möchten, wie auch Hagar, und aber oft daran gehindert werden. Können es nicht. Sind das äußere Dinge manchmal, äußere Gegebenheiten, Konflikte, aus denen wir nicht rauskommen. Und Hagar versucht es, sie flüchtet vor ihrer Herrin. Dort steht, Sarah wollte sie demütigen. Ich lese das mal so, dass Sarah auf irgendeine Weise ihrer Magd deutlich gemacht hat, was ihr Platz ist, nach wie vor, nicht? Obwohl sie schwanger ist. Und das war irgendwie dann Hagar zu viel und da flüchtet sie. Und das ist eine Tendenz, glaube ich, die wir alle sehr gut kennen, dass wir nämlich flüchten möchten aus Lebensumständen, die uns bedrücken, wo wir sagen, das halte ich einfach nicht aus. Und dann begegnet ihr Gott, und das ist vielleicht sogar das für manche Ohren und Herzen skandalöseste an diesem Text, dass gesagt wird, es begegnet ihr Gott, der doch nun Partei ergreifen müsste für Hagar, oder? Denken wir so? Diese arme Frau, Gott muss für sie Partei ergreifen. Das tut er nicht. Er sagt, kehre wieder um. Das ist echt eine Kröte, die man schlucken muss, nicht? Aber man kann die Dinge immer so betrachten und so. Und ich möchte das jetzt mal so betrachten, wie ich das euch sage, nämlich, dass die Bibel hier einfach in einem unglaublichen Realismus uns deutlich macht, dass Gottes Verheißung und sein Segen, denn er gibt ja Hagar einen Zuspruch, uns trifft in einem Alltag so, wie er nun einmal ist. Und in einer Gesellschaft, wie sie nun einmal ist, in Lebensumständen, wie sie nun einmal sind. Und das kann man ätzend finden und sagen, ja, dann brauche ich diesen Gott nicht. Oder man kann sagen, ja, eigentlich ist das ja auch die Wahrheit, nicht? Dass wir alle ein Leben haben, so wie es nun einmal ist. Und dass wir eigentlich den Glauben und auch Gott nicht brauchen, wenn er nicht in dieses Leben hinein konkret spricht und uns die Kraft gibt, mit diesem Leben klarzukommen. Und indem wir hier lesen, dass Hagar umkehrt, mit Gottes Verheißung wird ja deutlich, dass sie offensichtlich für ihr Leben wieder eine ganz andere Vision bekommen hat, die sie bisher nicht hatte, nämlich sagen zu können, ich bin von Gott gesegnet und auch mein Kind, auch wenn die Lebensumstände jetzt nicht sich dahingehend verändern werden, wie ich mir das wünsche. Kein sozialer Aufstieg, nach wie vor die Magd, nicht schön. Mich erinnert das übrigens an Texte, die der Apostel Paulus seinen Gemeinden schreibt. Im Römischen Reich war ja wirklich Sklaverei. Was wir hier bei Abraham lesen, das ist noch mild dagegen. Nicht? Man hatte Knechte und Mägde, die hatten wir hier auch noch lange Zeit. Wenn wir im Pfarrhaus manchmal, dann sagt Annette, ach, die Zeit, als es noch Knechte und Mägde gab, ist auch so schlecht, nicht? Wir kommen gar nicht klar mit unserem ganzen Gelände. Und dann sieht man manchmal Menschen, auch in unserer Gesellschaft, die stranden, nicht? Es gibt immer Menschen, die nicht so gesellschaftlich den Aufstieg schaffen und die bleiben auf der Strecke. Die sind zwar sozialversichert und so, das Geld fließt dann, aber da sitzen sie in ihren kleinen Wohnungen und haben keine gesellschaftliche Einbindung. War die Zeit so viel schlechter immer, dass man sagt, ja, hier ist jemand, der hat Kost und Logis, aber er ist Teil der Familie? Ich weiß es nicht. Das sind schwierige Fragen. Ich will jetzt auch nicht die Lanze brechen für alte Gesellschaftsverhältnisse, die lange vergangen sind. Ich will nur sagen, die Probleme, die wir haben als Menschen und als Gesellschaft, die bleiben immer irgendwie gleich, ne? Und die verschieben sich immer nur. Und der Apostel Paulus schreibt also seinen Gemeinden, den Christen dort, ihr seid jetzt, ihr gehört einem anderen Herrn, ihr gehört Jesus Christus, das ist euer Herr. Aber wenn ihr ihm ehren wollt, dann dient als Sklaven, wenn ihr Sklaven seid, euren irdischen Herren, indem ihr die besseren Sklaven seid. Treuer, verlässlicher, freundlicher. Weil wir nämlich die Gesellschaft nicht verändern werden. Das ist, wie es ist. Und dass der Impuls aus dem christlichen Glauben stark dazu beigetragen hat, dass Leibeigenschaften und so weiter abgeschafft wurden, das ist eine Sache. Aber dass es Jahrhunderte gedauert hat und Generationen von Menschen damit irgendwie klarkommen mussten, ist eine andere Wahrheit. Und was sagt der Apostel Paulus? Er sagt ihnen, Freiheit, wenn du sie erreichen kannst, dann suche sie. Aber wenn es nicht geht, dann suche sie nicht, sondern dann dien einfach und gib Gott die Ehre. Und was heißt das? Das heißt letzten Endes, höre auf, dich in einer aussichtslosen Front völlig kaputt zu arbeiten und wund zu reißen, sondern nimm das Leben so, wie es ist. Und es kann ein gesegnetes Leben sein. Und sag diesen Christen, Reichtum und Ansehen und Freiheit sind irdische Güter. Die sind vergänglich. Irgendwann werden wir alle sterben. Aber was Gott euch gibt, wenn er euch seine Kinder nennt und die Hoffnung des Glaubens, ist ein unzerstörbares ideelles Gut und eine Wirklichkeit, die euch niemand rauben kann. Und mit dieser Hoffnungsperspektive haben Menschen immer zu allen Zeiten gelebt und ihr Leben, ihre Familien und ihre Gesellschaft, ihr Umfeld gestaltet. Auch hier Hagar. Und das wünsche ich euch und mir, dass uns das gelingt, weil wir nämlich uns wirklich oft abfinden müssen. Und weil wir in der Bibel lesen, Gott ist nicht ein Gott, den wir da herbeirufen können, damit er unsere Probleme einfach mal klärt oder unsere Wünsche erfüllen hilft, sondern Gott ist ein Gott, der uns sieht, er dich sieht in deinem Leben und der in dieses Leben hinein seine Verheißung gibt, dass du Kraft hast, das zu gestalten. Und jetzt möchte ich noch einen Bogen spannen. Zuletzt, diese Hagar wird später von Abraham und Sarai weggeschickt mit ihrem 13-jährigen Sohn. Der ist mittlerweile dann geboren, ne? Und dann hat auch Sarah ein Kind bekommen. Das ist jetzt das leibliche Kind. Das ist jetzt auf einmal der Stammhalter, nicht? Also es ist so deprimierend eigentlich, wenn man das liest in der Bibel, nicht? Dann ist sie weggeschickt worden. Und dann irrt sie da irgendwo herum in der Halbwüste und dann steht in der Bibel, dass sie irgendwie kein Wasser findet. Und da drohen die zu sterben. Und da begegnet ihr Gott noch einmal als ein Gott, der sie sieht. Und in der Bibel im Text steht, er öffnete ihr die Augen, denn es war ihr etwas verborgen geblieben, was sie nicht gesehen hatte. Sie war ganz nah an einer Wasserquelle, aber sie hat es nicht gemerkt. Nicht? Und da wird der Gott, der sie sieht, zum Retter ihres Lebens, zeigt ihr diesen Brunnen. Brunnen lebendigen Wassers. Und dann überlebt sie. Und dieser Gott, der uns sieht, der sieht Hagar in der Nähe eines Brunnens, der ihr verborgen ist. Ich spanne mal den Bogen in eine neutestamentliche Geschichte. Da geht es auch um eine Frau an einem Brunnen. Das ist die Frau in Samarien. Und Jesus geht dahin in der Mittagshitze und er sieht diese Frau am Brunnen. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, wenn da diese Frau alleine in der Mittagszeit an dem Brunnen ist, dann ist es eine Frau, die nicht gesehen wird und auch nicht gesehen werden soll. Denn die anderen Frauen gingen früh in der Kühle des Morgens oder am Abend Wasser schöpfen. Es war eine ausgestoßene Frau, das ist ganz klar. Auch wenn der biblische Text das nicht sagt, kann man das wissen. Und Jesus geht zu ihr hin und eröffnet ein Gespräch. Und dann wird in diesem Gespräch deutlich, dass diese Frau eigentlich einen Lebensdurst hat, der nicht gestillt worden ist. Und Jesus legt den Finger in ihre Wunde, ohne freilich sie anzuklagen. Denn wenn sie sich angeklagt gefühlt hätte, wäre sie gegangen. Aber sie bleibt im Gespräch. Jesus sagt nämlich dann nach dem ganzen Hin und Her, bringt er es auf den Punkt und sagt, du hast 5 Männer gehabt und mit dem du jetzt zusammen bist, ist auch nicht dein Mann. Das war offensichtlich ihr Lebensdurst. Nicht? Lauter unbefriedigende, gescheiterte Beziehungen. Und da sagt sie, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Und dann sagt Jesus ihr, ich gebe dir lebendiges Wasser und wer von diesem Wasser trinkt, wird nicht mehr dürsten. Und da versteht sie, dass das ganze Gespräch vorher, wo es um Brunnen und Wasserschöpfen geht, nur ein sinnbildliches Gespräch war. Nicht? Es geht um einen anderen Durst, den wir alle tragen. Und es geht darum, dass Gott ihn stillen kann durch Christus, durch diesen Jesus, der gekommen ist. Wie der Apostel Johannes sagt, damit ihr das Leben und volle Genüge habt. Dafür ist Jesus gekommen. Damit du das Leben und volle Genüge hast. Weil Gott ein Gott ist, der dich sieht und weiß, wonach deine Seele dürstet. Und wie also diese Frau Hagar, eine Frau war mit einer sehr schwierigen Lebensgeschichte, wo wir Mitleid haben und sagen, meine Güte, ist schon ein armes Stück, ne, wenn man da so ausgenutzt sich dann fühlt. Gott sieht sie, er zeigt ihr einen Brunnen. Im Neuen Testament eine ähnliche Frau und Jesus sieht sie und er sagt, ich gebe dir lebendiges Wasser. Jesus selbst ist der Brunnen, so möchte ich jetzt schließen, der vielen Menschen verborgen bleibt. Deswegen hat diese alttestamentliche Geschichte so etwas Sinnbildliches, ne, so einen Hinweischarakter. Die Hagar hat diesen Brunnen da einfach nicht gesehen, obwohl er da war. Und im Neuen Testament wird gesagt, Jesus ist gekommen, er ist das Heil der Welt, der uns die Fülle geben will, aber viele Menschen sehen es nicht, sie sehen das nicht, leben daran vorbei und schöpfen daraus nicht. Und damit möchte ich das abschließen. Lasst uns aus diesem Brunnen lebendigen Wassers schöpfen, denn Jesus ist ja da, wir sehen ihn nicht, aber er ist nur ein Gebet weit entfernt. Und wenn du morgen in den Alltag gehst, der so bedrückend manchmal ist, und wo du sagst, ich würde am liebsten davonlaufen, ja, dann sprich ihn an. Und er wird, wenn wir ihn wirklich von Herzen suchen und zu ihm beten, auch dir eine Verheißung geben aus seinem Wort, die wir da drin lesen. Geht mir oft so. Jetzt habe ich die Vakanz in Langenberg. Ich weiß gar nicht, wie das klappen soll. Dann sitze ich manchmal zu Hause und grübel oder ich denke, liege nachts wach und denke, wie soll ich das irgendwie alles machen? Wisst ihr, wie oft ich in den 18 Jahren jetzt fast Verhaltenstätigkeit hier in solchen Situationen gesagt habe, Herr, gib mir irgendwie ein Wort. Oft habe ich es hier gefunden. Ein ermutigendes Wort, eine Verheißung, die dann irgendwie die Seele aufricht und sagt, jawohl, ich bleibe drin, ich bleibe da drin mit Hoffnung, ich bleibe mit Freude da drin, die kommt aus Gottes Welt, ich bleibe da drin mit seinem Frieden, auch wenn ich aufgewühlt bin manchmal und einfach weglaufen könnte oder sagen könnte, ihr spinnt doch alle, was soll ich jetzt noch eine Vakanz übernehmen, ich habe so schon genug, nützt ja nichts. Ja, wisst ihr alle, nützt ja nichts. Wir kriegen das einfach zugewiesen, müssen was machen. Und dann können wir uns aufreiben und rebellieren. Und so, nützt ja nichts. Aber Jesus nützt, wenn man sagt, Herr, zeig mir, wie es gehen kann. Und er hat es bisher immer treu getan, also tu es einfach. Und wenn du nicht weißt, wie, dann sprich Leute an hier aus der Gemeinde. Es gibt viele, die beten können und die das auch mit dir tun oder für dich tun. Das ist übrigens überhaupt das Schönste in dieser Gemeinde in Pölzig. Das erzähle ich auch an anderen Gemeinden. Dann sage ich, wenn ich nicht da bin in Pölzig, dann weiß ich genau, wenn jemand wirklich hier mal in die Kirche kommt mit Sorgen, der findet hier Leute im Gespräch, die sagen werden, ich bete für dich. Das macht Gemeinde Jesu aus. Amen.
Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mit mir geht durch ein ganzes Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich dein Gott, der mit mir geht. Halleluja. Du bist ein Gott, der mich hört. Du bist ein Gott, der mich hört. Du bist ein Gott, der mit mir geht durch ein ganzes Jahr. Du bist ein Gott, der mich hört. Du bist ein Gott, der mich hört. Du bist ein Gott, der mit mir geht. Halleluja. Du bist ein Gott, der mich kennt. Du bist ein Gott, der mich kennt. Du bist ein Gott, der mit mir geht durch ein ganzes Jahr. Du bist ein Gott, der mich kennt. Du bist ein Gott, der mich kennt. Du bist ein Gott, der mich liebt.